Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 324.
10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Das Studium nähert sich dem Ende, Aussicht auf einen festen Job gibt es nicht. Für viele End-20er ist es daher selbstverständlich, wieder bei ihren Eltern einzuziehen. Wozu eine eigene Wohnung, wenn das Geld knapp und die Eltern doch so nett sind? Zu nett, glaubt die Soziologin Christiane Papastefanou. Für sie steht fest, Schuld an diesem Nesthockertum sind nicht nur wirtschaftliche Nöte, sondern die liberalen Erziehungsmethoden der heutigen Elterngeneration. Der SWR2-Eckpunkt heute von Andrea Edler, WG mit den Eltern, die Generation arbeitslos.
Du Arme, sagte Susanne. Und plötzlich schauten mich 5 Augenpaare mitleidig an. Ich hatte meinen Studienkommilitonen gerade offenbart, dass ich, selbst wenn ich wollte, nicht wieder zu meinen Eltern ziehen könnte. Die haben sich nämlich mittlerweile verkleinert. Raus aus dem großen Haus, rein in eine überschaubare Dreizimmerwohnung. Schließlich waren wir Kinder längst aus dem Haus und sie mit der Instandhaltung zunehmend überfordert. In ihrem neuen Zuhause ist neben dem ausklappbaren Gästesofa, das im Büro meines Vaters untergebracht ist, schlicht kein Platz für mich. Eine Situation, die Susanne eben zu jenem Satz veranlasst hatte. Du hast also gar kein Zimmer mehr? Du Arme. Dieser Satz brachte mich ins Grübeln. In ihm steckte so eine Andeutung, als hätten mir meine Eltern mit dem Kinderzimmer die elterliche Obhut gekündigt. Als sei ich, obwohl ich ein Zimmer in einer WG bewohne, ein schönes, großes mit Balkon noch dazu, ohne Kinderzimmer bei den Eltern doch irgendwie heimatlos. Für meine Kollegin Tanja jedenfalls schien die Auflösung ihres Kinderzimmers undenkbar.
Idealerweise sollte es halt schon so sein, dass man nie die Eltern fragen muss, ob man wieder bei ihnen unterkommen kann. Also das wäre schon das Ideale eigentlich, dass da halt immer ein Platz ist irgendwie für einen. Weil ist es nicht die Aufgabe von Eltern? Ich weiß es nicht.
Unser Studium näherte sich seinem Ende. Kaum jemand hatte Aussicht auf einen festen Job. Und für Tanja war es selbstverständlich, dass sie wieder bei ihren Eltern einzog.
Es war einfach so, das Studium war zu Ende, das Geld war alle. Und dann haben einfach meine Eltern gesagt, sie holen meine Sachen da und da. Da gab es also weder eine Frage noch eine Antwort. Also da gab es überhaupt keine Diskussion drüber. Das war einfach klar, dass ich wieder nach Hause gehen kann.
Das war vor 1,5 Jahren. Seither wohnt Tanja, 28-jährig, wieder im Haus ihrer Eltern. Ihr Vater, ehemals Maurer von Beruf, und ihre Mutter, Hausfrau, freuen sich darüber. Das Zimmer liegt im Erdgeschoss. Es ist klein, hat dafür aber einen eigenen Eingang. Tanja ist nicht die Einzige, die sich im alten Kinderzimmer wieder eingerichtet hat. 6 meiner Kommilitonen leben 2 Jahre nach Abschluss immer noch wieder bei den Eltern. Aus dem vorübergehenden Zwischenstopp ist ein langfristiger Wiedereinzug ins Elternhaus geworden. Offenbar hat man sich arrangiert. Auch dann, wenn mittlerweile ein Job oder zumindest ein, wenn auch schlecht bezahltes, Volontariat gefunden ist. Eltern und ihre erwachsenen Kinder verstehen sich offenbar so gut, dass ist man erst einmal wieder beisammen, man einfach nicht mehr auseinander will.
Und deswegen hat es auch länger gedauert als die 2-3 Monate, weil es ja überhaupt gar keine Konflikte gab. Warum soll ich denn dann ausziehen, wenn man sich eigentlich gut verträgt?
Misstrauisch macht mich aber, dass zunächst keiner meiner früheren Studienkollegen mit mir über dieses lockere Zusammenleben mit den Eltern reden will. Per Mail gehen geradezu fadenscheinige Entschuldigungen ein. Alle sind plötzlich wahnsinnig beschäftigt. So sehr, dass im nächsten halben Jahr an einen Interviewtermin gar nicht zu denken ist. Oder: Bei uns klappt alles so gut, ich wüsste gar nicht, was ich da überhaupt erzählen könnte. Als ich auf die Frage, wo das Interview denn stattfinden soll, antworte, bei euch zu Hause, weil mich interessiert nicht nur eure, sondern auch die Meinung eurer Eltern, höre ich von einigen gar nichts mehr. Andere sind plötzlich für länger im Ausland. Und einer schreibt mir, seine Mutter sei gerade an den Stimmbändern operiert worden und könne momentan überhaupt nicht sprechen. Eine Kollegin schreibt immerhin folgende E-Mail.
Wenn einen die wirtschaftliche Lage und der Übergang zum Berufsleben zwingen, noch einmal für einen gewissen Zeitraum zu seinen Eltern zu ziehen, dann beginnt die erste Schwierigkeit damit, seinen Eltern verständlich zu machen, dass es sich hierbei um eine WG handeln soll und nicht um die Aufnahme eines schon längst verloren geglaubten Kindes. Ist dieser Schritt nach 2 bis 6 Monaten geschafft und die Eltern wundern sich nicht mehr, wenn man nicht am Abendbrottisch erscheint, dann muss man ihnen klar machen, dass es sich auch nicht um eine »Wir haben uns alle lieb und ihr habt immer recht« WG handelt, sondern um eine reine Zweck-WG, wenn nicht sogar eine Zwangs-WG. Denn alle Kämpfe in der Pubertät scheinen umsonst, wenn man mit 30 noch gefragt wird, wann man nach Hause kommt und ob man einen Schirm bei sich hat, weil es regnen soll. Sowas traut sich sonst kein WG-Mitbewohner. So ist man also auch in dieser WG von seinen die Küche besetzenden, anders putzenden Mitbewohnern genervt, mit dem Unterschied, es ist alles noch viel schlimmer. Denn schließlich sind die neuen Mitbewohner deine Eltern. Und das allein reicht schon, um dir noch viel mehr auf die Nerven zu gehen, als alle früheren WG-Mitbewohner zusammen. Wenn wir mal ehrlich sind, eine WG mit den Eltern ist nicht möglich. So, das wäre mein winziger Beitrag und wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall namentlich genannt werden.
Der letzte Satz ist rot markiert. Mir wird klar, dass der Wiedereinzug ins Kinderzimmer ein Thema ist, das diskret behandelt werden will. Und ich beschließe nicht nur den Namen dieser Kollegin, sondern sämtliche Namen zu ändern. Denn obwohl die Zahl junger Menschen, die wieder bei den Eltern wohnen, zunimmt, bleibt die WG mit den Eltern ein Tabu.
Also es ist auf jeden Fall dieser gesellschaftliche Druck, denke ich. Also wenn man 28 ist, ja, dann hat man einfach entweder schon lang verheiratet zu sein, eine eigene Familie möglichst noch zu haben oder auf jeden Fall eine eigene Wohnung. Also wer mit 28 noch oder wieder zu den Eltern zurückgeht, ja, das ist halt wie in einem amerikanischen Film, dieser Oberloser halt.
Glaubt man den empirischen Studien, dann ist der typische Nesthocker männlich, zwischen 20 und 40, und bringt sich nur mäßig bis gar nicht im Haushalt ein. Für Tanja ist es dagegen ganz selbstverständlich, dass sie mit anpackt. Und nicht nur das. 200 Euro im Monat gibt sie ab für Strom, Essen und was sonst noch so anfällt. Das ist zwar viel weniger, als sie für ein Leben in einer eigenen Wohnung ausgeben müsste, aber angesichts ihres nur geringen Einkommens, das sie mittlerweile durch verschiedene Honorarjobs verdient, ist der Betrag angemessen. Und darauf kommt es ihr an. Hinzu kommt, seit Tanja wieder zu Hause ist, teilt sie sich mit ihren Eltern die Betreuung der Alzheimer-kranken Oma. Tanja wohnt also billig, dafür können die Eltern öfter mal raus. Bin ich, 30-jährig, ohne Zimmer bei den Eltern nicht tatsächlich irgendwie heimatlos, um nicht zu sagen geradezu haltlos? Über Bekannte von Bekannten treffe ich Isabelle. Sie ist 23, hat vor ein paar Monaten ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet und ist wieder bei den Eltern eingezogen. Warum?
Ganz klar das Geld, dass es billig ist für mich. Also ich zahle zwar an meine Eltern was, aber es ist viel billiger, als wenn ich jetzt in einer Wohnung wohnen würde.
Ihre Eltern sind offen, längst nicht mehr so streng wie früher. Für ihren Geschmack vielleicht eine Spur zu konservativ, aber ansonsten einfach nett. Zu nett, glaubt die Soziologin Papa Stefano.
Als Hauptmotiv für das Zusammenleben mit den Eltern kristallisierten sich bei meinen Befragungen ökonomische Gründe heraus. Des Weiteren trägt das liberale Erziehungsverhalten der heutigen Elterngeneration zum Nesthockertum bei. Eltern gewähren ihren erwachsenen Kindern im Zusammenleben viele Freiheiten. Die Zufriedenheit im Zusammenleben mit den Eltern war daher der zweithäufigste Grund.
Im oberen Stock bewohnt Isabelle ein Zimmer mit eigenem Bad. Das Haus ist von einem großen Garten umgeben. Das Grün leuchtet durch die breite Fensterfront des Wohnzimmers. Über das Esszimmer geht man hinaus auf die Terrasse, auf der Isabelle sonntags gern mal mit ihren Eltern zusammensitzt, Kaffee trinkt, Kuchen isst. Allerdings liegt das Idyll abgeschieden auf dem Dorf und die Tatsache, dass Isabelle will sie irgendwo hin, ihre Mutter um das Auto bitten muss, verstärkt das Gefühl der Abhängigkeit. Und bei allem Bemühen auf beiden Seiten, es gibt Probleme mit dem Abwasch. Und wenn Isabelle länger als 3 Stunden telefoniert, kann es passieren, dass ihrer Mutter der Kragen platzt, sie ins Zimmer stürmt und schimpft. Wie früher. Isabelle hingegen ist da ganz pragmatisch.
Ich reagiere anders als früher, gelassener.
Leben und leben lassen. Das ist die Devise in der WG mit den Eltern. Und auch wenn es hinter der Wir-verstehen-uns-prächtig-Fassade zuweilen ziemlich brodelt, weil der Staubsauger schon tönt, wenn Sohnemann noch in den Federn liegt, oder es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob leere Kaffeetassen sofort oder erst später abgeräumt werden müssen, laute Auseinandersetzungen sind selten. Erwachsene Kinder wollen sich nicht mehr streiten mit ihren Eltern. Sie wollen ihre Ruhe. Das Resultat ist nicht selten ein schweigsames Nebeneinanderherleben. Warum, frage ich mich, sind überhaupt so viele Eltern bereit, ihre Wohnung, ihr Haus für dieses WG-Experiment zur Verfügung zu stellen? Die Soziologin Papastefano gibt darauf folgende Antwort.
Einige Eltern sehen im Zusammenleben die Chance, im Kontakt mit ihren Kindern zu bleiben und etwas für sie zu tun. Aber beide Seiten laufen Gefahr, in typischen Eltern-Kind-Mustern verhaftet zu bleiben.
Diese Erfahrung macht auch Sven, 32 Jahre, Sozialarbeiter. 11 Jahre hat er in Freiburg gelebt, mal allein, mal in WGs. Weil er in seiner alten Heimat einen neuen Job gefunden hat, ist er vorübergehend wieder zu seiner Mutter gezogen. In sein altes Kinderzimmer. 8 Quadratmeter zwischen Wohnzimmer und Küche. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie der kräftige Mann in diesem 70 cm breiten Einbaubett aus heller Buche liegt, den Blick auf die für Jugendzimmer obligatorische Schrankwand mit ausklappbarem Schreibtisch gerichtet. Wir sitzen nebenan im Wohnzimmer auf gehäkelten Sofakissen. An der Wand gerahmte Stickereien.
Es ist einfach, ich komme abends spät heim und dann heißt gleich, wo warst du? Also es ist wieder so wie früher eigentlich, wo ich 16, 17 war. Sie will einfach wissen, was geht, macht sich dann auch wieder Sorgen. Ne? Obwohl ich jetzt 32 bin, habe ich immer das Gefühl, so richtig als Erwachsenen kennt sie mich denn nicht an.
Svens Mutter hat sich in die Küche zurückgezogen. Sie möchte lieber nicht mit mir reden. Dafür erzählt eine andere Mutter, deren Sohn ebenfalls seit 6 Wochen wieder daheim ist.
Man ist einfach Eltern und er ist einfach wie das Kind. Ich koche und verlange dann auch, dass er mit uns isst. Und ich mache die Wäsche. Er ist einfach wieder so wie früher, das Kind.
Allerdings ist das Kind mittlerweile erwachsen. Für viele Eltern aber kein Grund, sich nicht wieder mit derselben Fürsorge wie früher dem Nachwuchs zu widmen. Es scheint geradezu ein Reflex zu sein. Sobald das Kind wieder in ihrer unmittelbaren Nähe ist, fühlen sie sich, ob sie wollen oder nicht, wieder verantwortlich.
Ich habe dann auch immer das Gefühl, ich muss da sein, ich muss jetzt denn kochen, weil der Sohn ist ja jetzt da und ich muss dies und jenes. Und wenn das jetzt nicht so wäre, dann würde mir öfters mal weggehen und halt dann den ganzen Tag weg sein und erst abends wieder zurückkommen und so, habe ich immer das Gefühl, nee, das kann ich nicht machen, ich muss ja kochen, der Sohn ist ja da. Das ist so drin von früher.
Die Rolle der erwachsenen Kinder könnte man dagegen mit der von Praktikanten vergleichen. Sie dürfen an allem teilhaben, aber selten wirklich mitreden. Sie sind geduldet, aber nicht immer unbedingt auch erwünscht. Und ihnen fällt auf, was den Eltern schon lange nicht mehr auffällt. Denn zwar sind ihnen die familiären Verhaltensmuster von Kindheit an vertraut, gleichzeitig haben sie mittlerweile aber auch eine Distanz dazu gewonnen. Das heißt, sie beobachten wie Außenstehende die eigene Familie, deren Mitglied sie doch gleichzeitig sind. Hanna zum Beispiel hat mit 17 das Elternhaus im Streit verlassen. Mit 34 zog die Arzthelferin wieder ein. Sie hatte eine Trennung hinter sich und Schulden.
Wenn mein Vater von der Arbeit kam, hat er immer gefragt, Rosi hat jemand angerufen, hast du Kontoauszüge geholt und ist Post gekommen? Das sind halt solche Dinge, wo du dann abends denn da sitzt und naja, jetzt hat er es ja noch gar nicht gesagt, aber es kommt bestimmt jetzt gleich und dann kam es gleich. Das ist sowas, wo ich gemerkt habe, das ist so eingefahren. Das hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört, das hat mich eher belustigt, aber was mich gestört hat, war manchmal, dass er zum Beispiel selber nicht aufgestanden ist, sich einen Kaffee einzuschenken und hat gesagt, ach Rosi, gib mir mal einen Kaffee und sitzt aber quasi daneben und bräuchte eigentlich sich nur rumzudrehen und könnte sich dann den Kaffee selber einschenken.
Was fehlt im Gegensatz zum Praktikum, ist der zeitliche Rahmen. 4 Wochen oder meinetwegen auch 3 Monate kann man diese Außenseiterposition interessant, vielleicht sogar lehrreich oder amüsant finden. Danach aber können solche vermeintlichen Kleinigkeiten einen regelrecht auf die Palme bringen.
Sie sind einfach nicht mehr so flexibel wie früher. Und das merke ich bei meinen Eltern teilweise, dass die an manchen Sachen richtig festfahren. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber die Butter im Kühlschrank hat einen festen Platz. Und wenn die Butter nicht da hingestellt wird, wie an dem Platz, dann kommt mein Vater und sagt, nee, das ist falsch, und räumt die Butter um. Wo ich dann denke, Mann, jetzt ist doch egal, ob die Butter da steht oder dort steht. Also wo ich dann teilweise die Augen verdrehe und denke, oh Gott.
Die großen Kinder leiden unter der Fürsorge der Eltern, mit der sie aus sicherer Entfernung gut leben konnten.
Ja, also ich denke halt, dass Sachen wie, weiß ich nicht, komm nicht so spät heim, pass auf dich auf, nimm einen Schirm mit, hast dein Festball eingepackt. Das ist so ein Automatismus, das sagen Eltern einfach. Und das machen sie auch noch bei älteren Kindern. Das kommt einfach aus ihrem Mund raus. Das kann man denen nicht abgewöhnen oder so. Aber es hat auch was damit zu tun, dass man vielleicht nicht so gern zugibt, dass man mit 28 noch nichts erreicht hat. Weil wenn man was erreicht hätte, dann könnte man ja diese eigene Wohnung haben, dann könnte man ja ausziehen und so weiter.
Eins ist klar. Der Komfort im Elternhaus mag zunehmen. Das Zimmer ist heller, das Essen besser und es bleibt mehr übrig für CDs oder Ferien. Das Selbstbewusstsein dagegen nimmt häufig ab.
Also wenn du halt eine Frau kennenlernst und sagst, du wohnst zu Hause, dann denke ich, hey, was, du bist 32, wohnst immer noch zu Hause. Klar, das nervt schon. Wenn man abends nach Hause geht und will irgendwie ja, Sex haben, so der, dann ist es natürlich auch immer schwierig, weil das meistens irgendwie bei der Freundin dann stattfinden muss, weil hierher, das wäre mir jetzt irgendwie nicht so recht. Ja.
Es fehlt an Privatsphäre. Eltern und ihre erwachsenen Kinder kommen sich näher als gewollt. Trotzdem, man richtet sich ein. Sven lebt mittlerweile seit über einem Jahr bei seiner Mutter. Bisher hat sich ein Auszug noch nicht ergeben. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Die Halbtagsstelle wirft nicht genug ab. Die Schmerzgrenze, sagt er, ist noch nicht erreicht. Das erklärt, warum er bereit ist, 250 Euro im Monat für sein Auto auszugeben. Immerhin die halbe Miete. Die derzeit unter jungen Arbeitslosen so beliebte WG mit den Eltern scheint auf Dauer nicht glücklich zu machen. Je länger der Zustand ungewollt anhält, umso mehr wächst die Unzufriedenheit. Und wer schon einmal frei und selbstbestimmt gelebt hat, der sucht in der Regel irgendwann ganz von selbst wieder das Weite.
Schulden waren abbezahlt und ich wollte einfach wieder nach Kassel ziehen, in die Stadt. Und ja, es hat halt dann schon gereicht auch. Es ist ja schon ziemlich eng denn mit den Eltern und 2,5 Jahre. Na ja, und in meinem kleinen Kinderzimmer halt, 12 Quadratmeter, da will man doch wieder ein bisschen mehr Lebensraum halt um sich haben.
Sogar Tanja ist mittlerweile ausgezogen.
Also ich fühle mich jetzt nicht freier als vorher, weil ich habe halt das Glück, dass meine Eltern mich halt weitgehend in Ruhe gelassen haben. Was aber gut ist, ist jetzt bei der eigenen Wohnung, dass jetzt alles, was hier drin ist, meins ist. Das ist zum Beispiel was, das ich ganz wichtig finde. Dass ich mich jetzt so einrichten konnte nach meinem Geschmack, ja, dass alles meins ist, dass Ich weiß nicht, dass der ganze Raum halt eben mir gehört, der zur Verfügung steht.
Man kann wie in einer WG mit den Eltern leben. Man muss sich gegenseitig respektieren. Und denke ich, da kommt es auch überhaupt nicht drauf an, wie alt jemand ist oder in welcher Verbindung man zu ihm steht. Aber irgendwann muss man wieder raus. Und das war's eigentlich, ja.
Neulich sonntags, Kaffeerunde bei meinen Eltern. Ich sage, ich muss aus meiner Wohnung raus. Der Vermieter hat gekündigt. Und dann sag ich, sag mal, könnte ich nicht vorübergehend wieder zu euch ziehen? Meiner Mutter rutscht das Tortenstück von der Gabel. Meinem Vater weicht die Farbe aus dem Gesicht. Die Luft steht still für einen Moment. Dann muss ich lachen und sage, es war nur ein Scherz. Die Erleichterung steht den beiden regelrecht ins Gesicht geschrieben. Aber die Stille hat einen Moment zu lange angehalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie hätten nicht einfach nur Nein gesagt, sondern, wenn's nicht anders geht. Vielleicht hätte man das Gästesofa ins Wohnzimmer geholt oder umgekehrt im Büro meines Vaters mehr Platz geschaffen. Vielleicht hätten wir es sogar hingekriegt, eine Liege in die Abstellkammer zu quetschen. Vielleicht wäre uns sonst noch was eingefallen. Auf alle Fälle, seit jenem Nachmittag weiß ich, es braucht kein real existierendes Kinderzimmer, um zu wissen, dass man ein Zuhause hat.
WG mit den Eltern, die Generation arbeitslos, von Andrea Edler. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Chemnitz in Sachsen. Früher galt Chemnitz als sächsisches Manchester und war doch eine kunstsinnige Stadt. Dann hieß es Karl-Marx-Stadt. Es geht voran mit Chemnitz und seinen 260.000 Einwohnern.
Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen hier in unserem schönen Kulturkaufhaus Tietz, mitten in unserer schönen alten Stadt Chemnitz. Also das Alt bezieht sich jetzt... Dankeschön. Das Alt bezieht sich natürlich jetzt nicht so sehr auf unsere Bausubstanz. Ja, da fällt ja immer mal was ein in den letzten Tagen gerade wieder. So ein schönes Gründerzeithaus an der Straße Nation. Und die restlichen Gründerzeithäuser, die wir innenstädtisch noch haben, die werden so systematisch vom Markt genommen, wie man heute so schön sagt. Nein, das Alt bezieht sich mehr auf die Altersstruktur unserer Bevölkerung. Ja, schließlich ist das was, wo wir wirklich deutschlandweit spitze sind. Wir sind die Großstadt in Deutschland mit der ältesten Bevölkerung. Ich meine, es hat ja nicht nur Nachteile. Also zum Beispiel kann dann ich durchaus als ein in Ehren erkannter Kabarettist im Kaffeehaus noch mit junger Mann angesprochen werden. Aber es hat auch nicht nur Vorteile, also zum Beispiel nachts und abends ist normalerweise die Stadt ziemlich menschenleer.
Herr Zweigert, du musst an der Stelle mich unterbrechen.
Bitte?
Es gibt dann so Sonnabende, da füllt sich die Stadt auf wundersame Weise. Das ganze Jahr wird gejammert, unser bisschen Rente. Und dann stürzen sie geschlossen in die Stadthalle zu Stefanie Hertel. 74,95 eine Karte für über jedes Bächel führt Aprikel. Und was wir da alles haben.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem neuen Kulturhaus, das Tietz in Chemnitz. Mit Miriam Rossius und ihren Gästen.
Vielen Dank an Gerd Ulbricht und Andreas Zweigelt vom Chemnitzer Kabarett. Zu meiner Linken dieser eindrucksvolle, versteinerte Wald. Für alle, die es nicht sehen können, das sind so etwa 20 Bäume, Baumstämme, die in die Höhe ragen, entstanden versteinert bei einem Vulkanausbruch hier im Nordosten von Chemnitz. Die sind sage und schreibe 290 Millionen Jahre alt. Der Leiter des Tietz ist Werner Rohr.
Kulturhaus. 4 Kultureinrichtungen unter einem Dach. Das sind die Stadtbibliothek Chemnitz, die Volkshochschule, die Neue Sächsische Galerie und das Naturkundemuseum.
Was fand hier früher alles statt? Wie wurde das genutzt?
Das Haus hier war ein Kaufhaus, gebaut 1910, 1911 als das Tietz. Eine jüdische Kaufhausfamilie, die als erste in Deutschland die Kaufhausidee verbreitet hat. Ein großes Kaufhaus, die Stadt hatte damals 360.000 Einwohner, 100.000 mehr als heute. Das wurde im Krieg stark zerstört, dann als Zentrumwarenhaus wieder betrieben. Und nun haben wir ein neues, nicht mehr das Tietz, die wurden 1938 enteignet. Danach gab es verschiedene Eigentümer bis zur Firma Kaufhof, die dann der letzte Eigentümer war. Die haben neu gebaut, hier gleich nebenan, ein riesiges Einkaufszentrum in der neuen Stadtmitte Chemnitz. Und die Stadt hat ihnen dieses Haus und ein weiteres Kaufhaus abgekauft und kam dann auf die Idee, die Kultureinrichtung oder einen Teil davon hier zu konzentrieren.
Chemnitz arbeitet an einem Imagewandel, weg von der Industriestadt hin zur Kulturstadt. Es gab sehr erfolgreiche Sonderausstellungen zu Lukas Cranach, Picasso, Edvard Munch. Nach Chemnitz geholt hat all diese Werke Ingrid Mössinger, die Direktorin der Chemnitzer Kunstsammlungen. Herzlich willkommen.
Wir haben ja eine der größten, wahrscheinlich die größte Sammlung Schmidt-Rottluff im Haus, etwa 300 Werke. Karl Schmidt-Rottluff ist auch in Chemnitz geboren. Wir haben inzwischen über fast 60 Arbeiten von Edvard Munch im Haus. Das Chemnitzer Kunstmuseum, also die Kunstsammlung Chemnitz, gehören zu den ältesten bürgerlichen Kunstmuseen in Deutschland. Die gingen aus den Kunstvereinen hervor, nachdem eben die Aristokratie als Auftraggeber weggefallen war.
Peter Ambros, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Chemnitz, und Ibrahim Manner, der unter anderem, muss man sagen, weil sie so vieles tun, Vorstandsmitglied ist bei den Freunden Palästinas in Sachsen. Herzlich willkommen.
Es war am 5. März 2005 und der 5. März ist ein Tag der Besinnung in Chemnitz. Am 5. März 1945 ist die Stadt praktisch vernichtet worden in einem großen Flugzeugangriff vom Kriegsende. Und seither wird dieser Tag begangen als der Chemnitzer Friedenstag. Es gibt alle möglichen Veranstaltungen und in diesem Jahr, nicht zum ersten Mal, gab es ein Zelt auf dem Marktplatz und in stündlichen Abständen gab es Mahnwachen. Und am frühen Nachmittag gab es eine Stunde für die Religionsgemeinschaften. Und da sind wir uns nicht zum ersten Mal begegnet, Herr Manner und ich, aber wir standen da, er halt für die islamische Gemeinde, ich für die jüdische Gemeinde.
Der Anlass ist was Wunderbares, was gibt es ja Besseres eben als für den Frieden, so markant einzutreten. Ich meine, Muslimen, Christen und Juden, sie streiten sich um prinzipielle Dinge, aber menschlich sind sie alle und Religionen, die einen uns in der Botschaft für den Frieden. Und der Chemnitzer Friedenstag ist was Wunderbares gewesen. Ich bin Chemnitzer, er ist Chemnitzer, das eint uns alle.
Diese Haltung, die Sie beide haben, Ihr Engagement für friedliches Miteinander, gelingt das denn auch, das in die Gemeinden zu tragen? Man muss sagen, also es gibt eine jüdische Gemeinde, es gibt keine geschlossene muslimische Gemeinde, sagen wir, in die Gesellschaft zu tragen vielleicht.
Also wir leben in Chemnitz und wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, in demokratischen Chemnitz, und Demokratie bedeutet Vielfalt der Meinungen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass alle Gemeindemitglieder der Chemnitzer jüdischen Gemeinde in diesem Ausmaß nun diese Idee teilen würden. Es sind Prozesse und es war für mich wichtig, dies mit Herrn Manner zu tun. Und ich möchte betonen, es war auch, glaube ich, da waren wir uns einig, dass Sie es erfahren haben, dass dies geschah, war ein Zufall, weil wir es Freunden erzählt haben. Es war kein Thema, wir wollten daraus keine große Sache machen in Chemnitz. Es ist so ein Gefühl, ich als Mitglied dieser jüdischen Gemeinde fühle ich mich in Chemnitz sehr akzeptiert, sehr gut angenommen, nicht nur als Mensch, sondern auch als die Gemeinde. Und ich weiß es zu schätzen, weil es wirklich nicht die Atmosphäre einer jeden Stadt ist. Und diese Stadt weiß möglicherweise auch aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrung den Frieden als solchen zu schätzen. Und das, was dahinter steckte, wahrscheinlich bei uns, war kein großspuriger Versuch, die Welt zu verbessern. Das war ein Versuch, Chemnitz so zu bewahren und zu behalten, wie es ist, nämlich friedliebend und tolerant.
Als wir, Herr Manner, bei Ihnen neulich im Restaurant Fata Morgana essen gewesen sind, das ist ein Restaurant mit palästinensischer, libanesischer Küche, und wir näherten uns dem Restaurant und dann dachten wir trauen unseren Augen nicht, denn direkt daneben ist ein koscheres jüdisches Restaurant mit Namen Shalom. Ist das nun Fügung, Zufall oder was?
Es ist ein Wunder von Chemnitz, das sage ich ja. Ein Palästinenser und ein Jude und keine Mauer dazwischen, kein Stacheldraht. Das ist eigentlich was Wunderbares. Ne? Es war eigentlich... Es ist eigentlich Zufall gewesen. Aber es war eine ganz einfache Entscheidung, die Räumlichkeit, die passte. Shalom war ja da drin, also das bedeutet, ich bin der Ersatz für das ehemalige Shalom, und Shalom ist daneben gezogen. Also die Vielfalt, die ist wunderbar. Ich finde das ganz gut. Und ist das ist auch ein Beweis, sagen wir so, für das gute Klima auch in Chemnitz.
Schön, alles Gute. Kommen Sie gut ins Wochenende und weiterhin viel Freude mit dem Programm von Deutschlandradio Kultur.